Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute ein Thema, wo ich eigentlich dachte, das ist eher was für Kinder und da wird mit Holz gebastelt. Aber das ist gar nicht so. Ich möchte heute mit Sarah Weitsch aus der Ergotherapiepraxis in Walsrode über die Ergotherapie sprechen und was Ergotherapie eigentlich ist. Und ist das überhaupt nur was für Kinder oder ist das auch was für Erwachsene? Ich freue mich ganz riesig, Sarah, dass du heute bei mir zu Besuch bist.
Hallo.
Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer ist Sarah Weitsch und wie bist du dazu gekommen, Ergotherapeutin zu werden?
Okay, gleich zu Anfang so eine schwierige und umfassende Frage. Ja, fange damit an, was einfach zu beantworten ist. Ergotherapeutin geworden durch eigentlich einen lustigen Zufall, weil nämlich mein Notendurchschnitt fürs Psychologiestudium nicht ausgereicht hat.
Ah, du wolltest Psychologe werden. Genau. Psychologin.
Genau, eigentlich war mein Plan, Psychologie zu studieren, weil ich immer schon interessiert daran war, zu verstehen, warum Menschen das tun, was sie tun. Dann habe ich mein Abi gemacht, habe dann festgestellt, ich müsste noch 3 Jahre warten, bis ich anfangen könnte zu studieren. Und das war mir dann doch ein bisschen lang, 3 Jahre nichts zu tun. Und habe mich dann kurzfristig an der Ergotherapieschule beworben, weil ich dachte, gut, das ist so ein breites Arbeitsfeld und geht auch so ein bisschen in die Richtung. Dann mache ich halt das. Und da bin ich jetzt tatsächlich geblieben und muss sagen, dass ich zwar noch versucht hatte, auf dem Fernstudienweg Psychologie zu studieren, aber jetzt festgestellt habe, eigentlich kann ich in dem Arbeitsbereich Ähnliches machen, ohne jetzt noch 3 Jahre studieren zu müssen.
Ich habe schon gesagt, Ergotherapie ist ja für viele Menschen da draußen so, ja alles klar, mit Holz basteln oder irgendwelche Holzklötze feilen oder raspeln. Aber das ist ja gar nicht so. Ergotherapie hat ja ganz, ganz viele Facetten. Was ist Ergotherapie eigentlich?
Ja, was ist Ergotherapie? Ist so mit die meistgestellte Frage, die womit man sich auch 3 Jahre in dieser Ausbildung irgendwie beschäftigt. Und es ist tatsächlich schwierig, Ergotherapie in einem Satz zu definieren. Man könnte es tatsächlich so beschreiben, dass jetzt unabhängig von den verschiedenen Bereichen, wo Ergotherapie möglich ist, man sagt, dass Ergotherapeuten den Menschen helfen, ihr Leben wieder so leben zu können, wie sie das oder wie es für sie schön ist. Ein Stück weit Hilfe zur Selbsthilfe ist es auch. Und da gibt es halt tatsächlich das Bekannteste, die Behandlung von Kindern, also den pädiatrischen Bereich, der gerade in den Praxen halt einfach weit verbreitet ist. Dann gibt es aber auch letztendlich den Arbeitsbereich Gerontologie, Neurologie, Psychiatrie, Arbeitstherapie gehört auch tatsächlich zur Ergotherapie dazu. Und um das kurz zusammenzufassen, durch alle Altersgruppen durch und eigentlich auch durch alle Krankheitsbilder, die es so gibt, durch ist Ergotherapie möglich, sobald irgendwie eine Einschränkung im Alltag oder bei der Alltagsbewältigung besteht.
Also ist es nicht so, dass wenn ich psychisch krank bin, dass ich dann eine Ergotherapie machen kann oder muss, sondern ich kann auch andere Krankheiten mitbringen, die dann in der Ergotherapie therapiert werden.
Genau. Letztendlich sind wir immer so ein bisschen darauf angewiesen, was die Ärzte verordnen. Also das ist ein Heilmittel, was über einen Hausarzt oder Facharzt verordnet werden kann, wo denn letztendlich draufsteht, was wir quasi zu tun haben. Da gibt es letztendlich psychisch funktionell, das ist für alles gedacht, was im psychiatrischen bzw. neuropsychiatrischen Bereich an Diagnosen so vorhanden sind. Da gibt es die Möglichkeit, psychisch funktionelle Behandlung zu erhalten. Also auch mit einer Demenz beispielsweise gibt es die Möglichkeit, diese psychisch funktionelle Behandlung zu bekommen. Psychisch funktionell heißt letztendlich, dass wir eine Behandlungszeit haben von 60 Minuten. Und wie wir die ganze Zeit füllen, hängt letztendlich tatsächlich davon ab, was derjenige, der dann in die Praxis kommt mit dieser Verordnung, selber für einen Wunsch und ein Ziel mitbringt. Also da wird ganz, ganz individuell geguckt. Die Expertise, die der Ergotherapeut oder die Ergotherapeutin da reinbringt, ist letztendlich aus den vielen verschiedenen Methoden und Ansätzen, die wir gelernt haben oder in denen wir uns dann spezialisiert haben nach der Ausbildung, aus diesem Pool zu schöpfen und letztendlich mit dem Klienten zusammen das Richtige zu finden.
Bei mir war es so, dass ich mit meinem Psychiater gesprochen habe und der meinte dann irgendwie, Mensch, es wäre irgendwie ganz cool, wenn du Ergotherapie machen würdest. Und na klar kam dann gleich dieser Gedanke, okay, Holz feilen oder raspeln oder irgendwas basteln, wo ich gesagt habe, nee, das finde ich jetzt total scheiße und das ist, glaube ich, auch nicht meins. Und dann bin ich tatsächlich in die Ergotherapiepraxis gegangen und habe gesagt, so, ich habe jetzt hier ein Rezept oder beziehungsweise eine Bescheinigung, dass ich Ergotherapie machen soll. Und dann war ich ganz überrascht, dass diese Ergotherapie, die ich mache, ja in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar, ja, was du ja schon gesagt hast. Das heißt, ich versuche wieder Dagewesenes, was jetzt blockiert ist, wieder aufzubauen. Und das fand ich dann ganz cool, wo ich dachte, dieses Netzwerk, was ich mittlerweile habe, dass ich auf der einen Seite den Psychologen habe, dass ich auf der anderen Seite die Ergotherapeutin habe und dann noch den Psychiater habe, das greift ja alles ineinander über. Ja, das konnte ich mir im Vorfeld gar nicht vorstellen, dass das alles so ein großes Gebilde ist und dass es halt ineinander verzahnt ist.
Genau, das ist letztendlich der wünschenswerteste Verlauf, den es so gibt, dass sich alles so ergänzt.
Also habe ich alles richtig gemacht.
Genau. Ja, also diese unterschiedlichen Hilfen sollen ja oder wollen ja alle das Gleiche letztendlich. Die wollen ja alle dir helfen, gut wieder leben zu können, trotz der Einschränkungen. Oder mit den Einschränkungen wieder ein gutes Leben führen zu können. Und da finde ich es immer wieder schön zu sehen, wenn es wirklich mal so funktioniert. Also dass auch der Klient, der in die Ergotherapie kommt, so viel Vertrauen fasst, dass er sagt, okay, und ich teile inhaltlich das, was ich in der Therapie mitnehme, auch in der Ergotherapie. Und man kann dann das Ganze vielleicht aufgreifen durch ganz praktische Ansätze mit Übungen oder so noch verstärken, sodass das Konzept an sich wieder rund wird. Wichtig dabei ist letztendlich aber auch, immer diese Grenze zu wahren. Also wir sind halt Ergotherapeuten oder ich bin Ergotherapeutin, aber halt keine Psychologin. Und da ganz klar auch ein Stück weit zu gucken, wo hört meine Kompetenz auf und wo muss ich dann quasi auch weiter verweisen an den Psychologen oder Psychotherapeuten.
Also ich finde dieses Konzept, also wie ich es habe, wirklich gut. Also diese drei Säulen, die ich habe, beziehungsweise es sind ja noch ein paar mehr. Ich habe auch dieses ambulant betreute Wohnen. Es sind ja doch vier oder fünf Säulen, die ich habe. Und ja, ich fahre da echt gut mit und bin da auch froh drüber. Und ich finde es halt ganz cool, wenn ich mit meinem Therapeuten über das innere Kind rede, was ein Thema ist, was bei mir echt schwer ist, weil dieses Verständnis, da ist irgendwo in mir drin ein inneres Kind. Und dieses Kind will beschützt werden. Das ist für mich total schwer, irgendwie klar zu kriegen. Und wenn ich dann in die Ergotherapie gehe, dann wird das ja irgendwie bildlich dargestellt. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Ergotherapeutin, ja, ich sag mal, eine Art Spiel gespielt. Und wir haben drei Stühle in den Raum gestellt. Das eine war der gesunde Erwachsene. Das andere war das verletzte Kind. Der andere Stuhl war der strafende oder fordernde Elternanteil. Das habe ich theoretisch mit meinem Psychiater, mit meinem Psychologen durchgesprochen. Und dann habe ich das mit meiner Ergotherapeutin spielerisch dargestellt. Und dann war mir eigentlich klar, oder wurde mir halt auch bewusst, was passiert da eigentlich? Also es war dann für mich also besser greifbar als das Theoretische. Und das finde ich halt an der Ergotherapie auch sehr cool irgendwie, dass man das halt versucht, praktisch darzustellen.
Genau, und da spielt quasi der Ergotherapeutin dann auch ein Stück weit in die Hände, dass wir eben genauso breit aufgestellt sind. Also manche Sachen, die vielleicht auch eher so aus dem pädiatrischen Bereich kommen oder Ansätze, wo man sagt, okay, da ist halt nicht viel über dieses Kognitive machbar, weil die anders begreifen, trotzdem nutzbar machen zu können für auch die Arbeit mit Erwachsenen. Das heißt jetzt nicht, dass man nur bastelt oder es immer so ist, dass man irgendein Werkstück herstellen muss oder irgendwelche Bilder malt, sondern dass man das Handwerkszeug, was man hat, einfach für die verschiedenen Situationen nutzbar macht. Also diese Anpassungsfähigkeit der verschiedenen Methoden, ich glaube, das ist das, was Ergotherapeuten auch so besonders macht, dass die ja ihren Werkzeugkoffer haben und quasi für jede Schraube irgendwie den richtigen Schraubenschlüssel parat haben oder sich halt einbasteln können.
Ich habe zu meiner Ergotherapeutin gesagt, ich sage, wenn ich nochmal einen Job machen könnte, ich glaube, ich würde auch Ergotherapeut werden, weil, was du ja schon sagtest, das ist halt so sehr vielseitig.
Ja.
Und so wie du erzählst, du gehst ja auch voll drin auf. Und weil du ja auch sagtest, dass du ja eigentlich Psychologie studieren wolltest, auch überhaupt zu verstehen, was passiert denn da im Gehirn eigentlich. Ich glaube, das ist halt auch so eine Geschichte, was wir Patienten ja teilweise auch nicht klar kriegen. Warum ist es bei uns jetzt so und warum funktioniert es bei dem anderen ganz anders? Also das finde ich halt auch sehr interessant.
Genau, wobei man dazu sagen muss, diese 3 Jahre Ausbildung, die man macht, davon mal abgesehen, dass das immer noch eine schulische Ausbildung ist und man trotz 1 Jahr praktischem Anteil kein Geld dafür bekommt, sondern eher noch die Lage so ist, dass wir in Deutschland, ich glaube, nur 2 staatliche Schulen haben, wo man kein Schulgeld zahlen muss und das alles andere Privatschulen sind,
okay,
wo man noch Schulgeld bezahlt. Davon mal abgesehen, ist man nach diesen 3 Jahren Ausbildung nicht wirklich fertig. Also man hat, dadurch, dass das so breit gefächert ist, in jeden Bereich irgendwie reingeguckt. Man macht auch in diesem praktischen Ausbildungsjahr verschiedene Blöcke, wo man in unterschiedliche Fachbereiche reingeht und schaut. Und nach den 3 Jahren kann man dann schauen, okay, welcher Bereich liegt mir vielleicht am ehesten und muss dann tatsächlich Fortbildungen besuchen, um sein Wissen auf speziellen Bereichen einfach auch zu vertiefen. Was es aber, finde ich, super interessant macht, weil man immer mehr dazu lernt und mit jeder Fortbildung, die man auch macht, ja, sein Werkzeugkoffer eigentlich noch erweitert. Letztendlich macht es das aber auch schwierig zu vergleichen, die eine Ergotherapiepraxis mit der anderen, weil es immer darauf ankommt, okay, was sind vielleicht so die persönlichen Steckenpferde von den Therapeuten, die dort arbeiten.
In welchen Bereichen hast du dich spezialisiert?
Ich habe also eigentlich schon, dadurch, dass ich ja Psychologie studieren wollte, vorher schon gewusst, dass ich wahrscheinlich in den Bereich gehe. Und es war mir auch dadurch, dass ich dann erstmal in verschiedenen Wohneinrichtungen unterwegs war, bevor ich jetzt zur AWO gekommen bin, habe ich in einem stationären Wohnheim für psychisch erkrankte, geistig behinderte Menschen gearbeitet. Da hat man nochmal ganz viel mitgenommen. Praxis habe ich immer gedacht, nee, da will ich nicht hin. Wobei jetzt bei der AWO gehört es halt auch mit dazu. Und ja, fortbildungstechnisch habe ich mein Burnout-Coach gemacht, bin also auch zertifizierter Burnout-Coach, habe dann noch einen Steps-Trainer gemacht. Das ist ein Programm für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist so Verhaltenstraining quasi. Und jetzt ganz frisch bin ich gerade dabei, meinen traumazentrierten Fachberater zu machen.
Also deckst du schon so die ganzen psychischen Erkrankungen ab?
Ja.
Ist das jetzt ein Unterschied, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der stark depressiv ist? Oder wir nehmen das Feld Borderline oder Angst- und Panikstörung oder posttraumatische Belastungsstörung? Oder es gibt ja so viele psychische Erkrankungen. Ist das irgendwo alles gleich von der Therapie oder ist da wirklich jede Krankheit anders therapierbar?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich tatsächlich, trotz dessen, dass wir ja letztendlich auf Grundlage von Diagnosen Heilmittel bekommen, versuche, unabhängig von der Diagnose zu denken. Weil letztendlich ist es nicht wichtig, was für eine Diagnose steht da auf diesem Zettel, wenn ich den Menschen mir gegenüber sitzen habe und ihn frage, okay, was fällt Ihnen denn schwer in Ihrem Leben und was ist eigentlich die Problematik, mit der Sie hier hinkommen und was wünschen Sie sich, was ist danach anders, wenn Sie hier fertig sind? Mhm. Da brauche ich nicht über Diagnosen sprechen. Natürlich habe ich im Hinterkopf gewisse Symptomatiken, die je nach psychischer Diagnose mit im Paket sind, im Hinterkopf, aber das stelle ich nicht so voran. Also da geht es mir tatsächlich darum, den Menschen zu sehen und zu gucken, wo steht derjenige, der da hinkommt, in seinem Leben und was ist eigentlich demjenigen wichtig. Und dann gemeinsam zu schauen, okay, was gibt's vielleicht für Fähigkeiten, die man nutzen kann, was gibt's für Interessen und danach auch zu gehen, womit man einen Anfang findet. Weil nichts ist schlimmer, als zur Ergotherapie zu kommen und zu sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier soll, und der Therapeut sitzt da und sagt, ja gut, dann machen wir jetzt einen Pedicure-Korb, und der Klient sagt, nee, das ist überhaupt nicht meins, weil ich mag kein Holz. Da dann dran festzuhalten, weil es in irgendeinem Katalog vorgeschrieben hat, ist halt wenig zielführend.
Ich hatte mal ein Erlebnis mit einer Ergotherapeutin in der Klinik. Ich glaube, das war sogar, erst war in Walsrode in der Tagesklinik. Zu Corona-Zeiten wurde da sehr viel Ergotherapie gemacht. Zu Anfang habe ich gedacht, diese Ergotherapeutin, die ist einfach nur doof und ich mochte sie gar nicht. Aber zum Schluss war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, was sie von mir will. Ich kam in diese Ergotherapie-Praxis, also in diesen Werkraum rein, und da standen dann irgendwie so Staturen. Und ich sagte, Mensch, das sieht da cool aus, hätte ich auch gerne. Und dann sagte sie so, ja, das ist mit Papier und Tapetenkleister, und dann wird halt aus diesem Papier, also aus diesem glitschigen Papier, irgendwann mal eine Figur. Ich sage, jo, das mache ich, alles super, dann mal los. Und dann sagte sie zu mir, naja, fangen Sie doch mal an mit einem Ball. Und dann habe ich gesagt, wie Ball? Naja, sagt sie, bevor man überhaupt mit dieser Technik arbeitet, wäre es halt ganz cool, dass Sie erstmal einen Ball formen. Naja, dann fing ich halt an mit diesem Tapetenkleister und der Zeitung irgendwie einen Ball zu formen. Aber das war nachher so instabil, dass ich das relativ schnell wieder weggeschmissen habe. Und dann sagte sie, jetzt machen wir das nochmal. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und ich bin halt auch so ein Typ, wenn es nicht funktioniert, schmeiße ich es weg. Sie war dann halt sehr straight und hat gesagt, nee, das machen wir jetzt. Da wird ein Ball draus. Okay, und dann habe ich da geformt und geformt. Es wurde kein Ball, sondern ein Herz. Und da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll von diesem schmierigen Kram. Ich will jetzt was anderes machen. Und dann sagte sie, nee, es ist ganz wichtig, dass Sie dranbleiben. Und da habe ich gesagt, okay. Ja, und dann hat sie gesagt, dann bauen wir jetzt die Statur, die sie bauen wollten. Oder beziehungsweise ich sollte dann die Statur bauen. Ja, und ich habe es dann tatsächlich gemacht. Und wie du siehst, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die stehen oben bei mir auf dem Schrank. Ich bin da echt stolz drauf, dass ich das halt wirklich gemacht habe und auch durchgezogen habe, weil bei mir ist es halt ganz oft, dass ich dann halt Sachen anfange und die dann einfach wegschmeiße und sage, scheiße, das ist nicht so, wie ich es haben will, hat nicht diese Professionalität. Ja, und dass ich das ganz schnell wegschmeiße. Und von daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass ihr Ergotherapeuten in, wir gendern, den Menschen im Ganzen seht. Also das, was sie im Endeffekt ja mit mir gemacht hat, war ja nicht so, dass sie auf das Krankheitsbild geguckt hat, sondern es ging ja im Endeffekt darum, dass sie halt Ausdauer trainieren wollte, die ich halt nicht habe. Zu Hause, oder hätte ich das dann weggeschmissen und hätte gesagt, nee, komm, ich mach was anderes. Aber ich musste es halt durchziehen. Und jetzt bin ich stolz, dass ich es gemacht habe und dass die Dinger jetzt bei mir auf dem Schrank stehen.
Ja, das Kind von meinem Freund nennt mich immer ganz nett Ärgertherapeutin.
Das ist gut, das merke ich mir.
Ich finde, das passt so schön. Also, ja. Weil genau das, was du erzählt hast, es ist letztendlich so, dass ErgotherapeutenInnen in der Ausbildung ganz, ganz viel lernen, warum machen wir das? Wieso, weshalb, warum nehmen wir Holz, warum nehmen wir Pappmaché, warum nehmen wir Ton, was wird damit angesprochen und warum? Und dadurch, dass wir, egal was wir tun, wenn wir gefragt werden, warum wir das tun, können wir das immer erklären. Dementsprechend ist es für die Klienten, glaube ich, auch irgendwann, also ist es erstmal in dem Moment anstrengend und kacke, deswegen auch das Wort Ärgertherapeutin. Aber im Endeffekt führen wir die Leute irgendwie ans Ziel und durch diese Schwierigkeiten hindurch und können aber auch drüber sprechen, okay, was hat das jetzt gemacht? Also wo steht derjenige in dem Prozess? Was will ich damit erreichen? Und wenn es erreicht worden ist, rückblickend mit demjenigen oder derjenigen zu reflektieren, was hat es mir jetzt gebracht?
Also kann es durchaus möglich sein, dass die Form der Ergotherapie, die ich bekomme, dass die Ergotherapeutin dann irgendwann sagt, so, heute machen wir was mit Holz. Weil sie dann irgendwo ganz andere Ressourcen irgendwie aufleben lassen will oder einfach mal zu gucken, wie ist diese Ressource ausgeprägt.
Genau. Und im Endeffekt steht es dir oder demjenigen oder derjenigen, die in der Behandlung ist, letztendlich immer frei, das zu hinterfragen. In den meisten Fällen kann die Ergotherapeutin oder der Ergotherapeut darauf auch eine gute Antwort geben.
Ja, das kann er. Oder kann sie. Also das stimmt. Ich finde das ganz spannend. Oder nein, das ist eigentlich erschreckend. Nicht spannend, ist eher erschreckend. Wenn ich festgestellt habe, wir bleiben jetzt einfach mal bei den psychischen Erkrankungen, wenn ich festgestellt habe, scheiße, ich muss was tun, das Leben funktioniert nicht mehr so, wie es mal funktioniert hat. Der erste Schritt ist ja, ich gehe zum Arzt, beziehungsweise ich gehe in die Klinik, habe dort mein erstes Setting, 8 bis 12 Wochen, werde dann entlassen und dann stelle ich fest, okay, ich bin jetzt arbeitsunfähig entlassen und stehe eigentlich mit meinem ganzen Paket alleine da, weil ich muss mir einen Therapeuten suchen. Die Therapeuten haben Wartezeiten von 1 bis 2 Jahren. Dann ist ja halt die Frage, was will ich eigentlich? Will ich eine Tiefenpsychologie machen oder will ich eine Verhaltenstherapie machen? Dann brauche ich einen Psychiater. Und bei uns im Heidekreis ist es ja so, dass es, glaube ich, einen einzigen Psychiater gibt in Soltau, aber der nimmt keine Patienten mehr auf. Das heißt, ich muss gucken in Walsrode beziehungsweise im Heidekreis, wo suche ich mir eigentlich psychiatrische Hilfe? Das ist ja das nächste Problem, was ich habe. Und ich finde, gerade wenn man psychisch angeschlagen ist und so das erste klinische Setting hinter sich hat, dann hat man ja eigentlich gar nicht den Kopf frei, sich diese ganzen einzelnen Bausteine zu suchen, um zu sagen, eine Ergotherapie wäre auch noch ganz cool und ambulant betreutes Wohnen, das kenne ich auch und dann gibt's auch noch APP-Maßnahmen. Das finde ich irgendwie ganz schade und ganz traurig, dass die Patienten nach diesem Klinikaufenthalt, wo sie ja eigentlich gestärkt werden sollen, ganz, ganz alleine dastehen.
Genau, es ist tatsächlich sehr, sehr schade, dass das immer noch so wenig dass da immer noch so wenig Gebrauch von gemacht wird, weil es gibt auch die Möglichkeit, aus dem klinischen Setting heraus, vom Krankenhaus aus, schon eine Verordnung für Ergotherapie zu bekommen.
Wie lange ist die Wartezeit da jetzt zum Beispiel in Walsrode?
Zwei Sachen. Also wenn man im Rahmen dieses Entlassmanagements eine Verordnung bekommt, dann sind die Zeiten, in denen man dann mit der Therapie im Anschluss an die Klinik beginnen muss, enger gefasst, als wenn man mit einer normalen Verordnung kommt. Das heißt, vom Krankenhaus aus im Entlassmanagement da die Verordnung mitzunehmen, am besten schon in der Klinik anzurufen und anzumelden, zu sagen, hey, hier, dann und dann ist Entlassung, ist es möglich, dass Sie mich einplanen. Auch wir haben letztendlich Wartezeit, ist aber leider momentan aufgrund der personeller Engpässe die Situation, dass wir einfach wenig Kapazitäten haben und wir ganz schwer einschätzen können, wie die Wartezeiten sind. Hängt halt auch immer ein bisschen davon ab, wann andere Verordnungen enden, dass man dann neu aufnehmen kann oder ob man gegebenenfalls einen neuen Mitarbeiter findet, der dann ganz schnell viel aufnehmen kann. Wir bemühen uns, immer wieder aufzustocken, wenn wir merken, es wird eng. Dadurch, dass wir aber in der AWO nicht nur die Praxis haben, sondern halt auch ambulant betreutes Wohnen, Tagesstätte, APP auch, aber da arbeiten keine Ergotherapeuten, sind Ergotherapeuten im Unternehmen halt auch nie nur in der Praxis angestellt. Das heißt, wir haben, wenn wir da arbeiten, immer einen geringen Stundenanteil und sind auch fleißig in den anderen Bereichen unterwegs. Frage nach Wartezeit. Ich kann es nicht sagen. Wir liegen im Moment wahrscheinlich so bei einem Monat, 3 Monaten.
Ja gut, aber das ist ja okay, wenn ich jetzt bei einem Psychologen daran denke, dass es da bis zu 2 Jahren dauern kann. Da kann ich ja sagen, okay, einen Monat, das kann ich ganz gut überbrücken. Ich komme zu Hause erstmal wieder an, kann mich darauf vorbereiten. Also sagst du, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht sogar in der Klinik ist und sagt, Mensch, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt aus der Klinik entlassen werde, dass man einfach sagt, ich hole mir schon mal so eine Verordnung und kümmere mich schon mal um eine Ergotherapie, weil die kann ja schon mal eine ganze Masse auffangen, dass ich das erstmal safe habe und dann kann ich mich ja im Weiteren um den Psychologen oder was auch immer kümmern.
Genau. Wichtig dabei ist es, weil diese Idee einfach so wenig präsent ist, auch in den Kliniken, ein bisschen die Initiative zu ergreifen und beim Sozialarbeiter einfach mal nachzufragen, weil in der Regel sind das die Sozialarbeiter, die in den Kliniken zuständig sind, die das Ganze anstoßen. Dazu sagen, hey, ich habe da vielleicht mal was von gehört, ist das denn nicht möglich, hier was auszustellen? Weil anders als bei Hausärzten geht es bei Krankenhäusern nicht auf das Budget. Deswegen scheuen manche Hausärzte auch ein Stück weit davor zurück, Ergotherapie zu verordnen, weil die von den Krankenkassen ein gewisses Heilmittelbudget zugeschrieben bekommen und nur innerhalb dieser Budgetierung verordnen dürfen. Das macht es manchmal sehr, sehr schwierig für Klienten, Verordnungen zu bekommen, weil Hausärzte denn gerne auf Fachärzte verweisen. Fachärzte, gerade auch hier im Heidekreis, sind Mangelware. Auch die Fachärzte haben eine Budgetierung, sind denn also auch nicht so unbedingt gewillt, das zu verordnen. Also da ist es dann tatsächlich, finde ich, immer noch blöd, dass diese Hürde so hoch ist, weil lustigerweise bei Kindern wird da nicht nachgefragt.
Wenn ich jetzt sage, ich mache Ergotherapie, dann gucken die mich ja an und dann sagen die Leute um mich herum, ja, mein Kind auch. So, das ist ja, es ist ja, also finde ich, wenn man so ein stationäres Setting noch nicht gemacht hat, wo ja Ergotherapie ganz groß geschrieben wird, dann hat man ja im normalen Leben auch nichts mit der Ergotherapie zu tun. Also ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass die Ergotherapie mir so viel hilft, vor allen Dingen, weil es ja ineinander übergreift, was ich ja vorhin schon sagte. Und ich würde es halt jedem empfehlen, also diesen Schritt zu gehen, in der Klinik halt schon zu gucken, Mensch, kann ich da eine Verordnung kriegen und mich dann um eine Ergotherapie zu kümmern, weil es gibt ja auch private Ergotherapiepraxen. Es gibt ja auch private Ergotherapiepraxen. Du bist jetzt bei der AWO angeschlossen oder arbeitest für die AWO. Aber es gibt ja, wie schon gesagt, auch private und es gibt natürlich andere Unternehmen, die auch Ergotherapie anbieten. Und vielleicht ist das für euch wirklich der erste Schritt, dass ihr sagt, ja, Ergotherapie.
Genau, und letztendlich weiterer Vorteil von Ergotherapie ist auch häufig, dass man auch eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, was für Hilfen kommen vielleicht einfach für mich noch in Frage. Also auch da quasi so eine managende Rolle auch mit zu übernehmen, zu gucken, okay, wie ist das vielleicht mit zusätzlichen Hilfesystemen, was für Anträge kann ich stellen, wie ist das eigentlich mit dem Pflegegrad, auch da können Ergotherapeuten beratend tätig sein. Jetzt mal weg von dieser psychisch-funktionellen Geschichte, auch wenn man mit einem Schlaganfall oder anderen neurologischen Erkrankungen zu tun hat, ist ja manchmal auch die Frage, okay, es wird dann irgendwann nicht besser, die Einschränkung ist da, aber ich kann trotzdem nicht alleine essen. So, da gibt es eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die alleine Essen möglich machen, auch mit der Einschränkung, die vorhanden ist. Und da können Ergotherapeuten auch beraten, welche Hilfsmittel sind sinnvoll anzuschaffen, wie wird das Ganze angeschafft. Wir können es leider nicht selber machen, sondern das muss dann wieder über den Hausarzt laufen. Aber auch da können wir Expertise bieten, sage ich mal.
Ich habe das festgestellt, ich wohne jetzt, glaube ich, ja, anderthalb Jahre in Walsrode und kam hier wirklich mit nichts her. Also ich hatte meine Diagnose, ich hatte keinen Arzt, ich hatte nichts, weil ich war in Lüneburg angeschlossen an das PKL. Die behandeln nur Patienten aus dem Kreis Lüneburg. Und dann stand ich hier und habe gesagt, so, was machst du denn jetzt? Dann habe ich eine Selbsthilfegruppe kennengelernt und da war eine ganz, ganz nette Dame. Und die hat gesagt, hast du schon Pflegestufe? Ich sage, nee. Ja, hast du denn einen Behindertengrad? Ich sage, nee. Ich habe doch nur eine psychische Erkrankung. Was soll ich denn mit einer Pflegestufe? Und ich bin ja nicht behindert. Und dann sagte sie, wir setzen uns mal zusammen. Und dann haben wir den Pflegegrad beantragt. Das läuft dann ja über den medizinischen Dienst. Dann haben wir die Behinderung beantragt. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, auf die AWO aufmerksam geworden, da wo du arbeitest. Und genau, das ging damit los, dass ich APP-Leistungen bekommen habe. Und ich habe gesagt, APP, was ist denn das? Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da kommen dann Psychiatrieschwestern, heißt so, ne?
Also Krankenschwestern mit psychiatrischer Zusatzausbildung, würde ich es mal nennen.
Genau, die kamen dann halt zu mir und wir haben, und das fand ich dann ganz spannend, wir haben dann einfach Übungen gemacht, die mir schwerfallen. Zum Beispiel, wir sind spazieren gegangen, was mir halt schwerfällt, alleine das Haus zu verlassen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt spazieren. Und im Endeffekt war das halt auch so ein Stück weit, ja, eine Psychologin, ein Stück weit, weil ich konnte mit der auch über alles Mögliche reden und sie hatte halt auch diese Zusammenhänge verstanden. Und dann lief das irgendwann aus und dann sagte sie, ja, es gibt ja noch ABWs. Und da habe ich gesagt, ABWs, was ist denn das? Und das ist ambulant betreutes Wohnen, das habe ich auch. Ich habe einen netten Herrn, der kommt zweimal die Woche für anderthalb Stunden, also insgesamt drei Stunden. Und alles das, was ich nicht kann, machen wir gemeinsam. Also wir waren jetzt zum Beispiel zusammen in Hannover in der medizinischen Hochschule, weil ich da einen Termin in der PIA hatte. Und das finde ich halt alles ganz cool. Und ihr habt ja noch die Tagesstätte in Walsrode. Ich habe sie mir mal angeguckt, habe aber festgestellt, das ist nicht so meins. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man sich für irgendwas entscheidet, dass man einfach sagt, du, das passt nicht. Und von daher, auch wenn man psychisch krank ist, muss man sich ja nicht einschließen, sondern es gibt ja wahrscheinlich in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt, genau dieses Angebot, was wir hier in Walsrode ja auch haben.
Genau, oder vielleicht auch sogar noch ein bisschen größer und breiter aufgestellt. Also, wobei ambulant betreutes Wohnen tatsächlich, wenn man sich mal so umguckt, in manchen Regionen noch nicht so weit verbreitet ist. Also diese Eingliederungshilfe, unter dem Begriff läuft das ganze Jahr, in diesem aufsuchenden Setting, ist, also meiner Erfahrung nach, ich nagel mich nicht drauf fest, ich habe es nicht gegoogelt, 1:1, ist das tatsächlich noch relativ wenig verbreitet, dieses Unterstützende zu schauen, okay, niederschwellige Hilfen auch zu bieten, diejenigen kommen dann nach Hause zu einem und gucken, okay, was ist eigentlich die Schwierigkeit, wobei kann man helfen?
Und das Coole ist, ich hatte da riesen Angst vor. Ich habe gedacht, scheiße, ich wohne hier in Walsrode in so einem Wohngebiet, in so einem alteingesessenen Wohngebiet. Scheiße, wenn da jetzt ein Auto kommt, wo dann ganz groß draufsteht, AWO. Ich habe gedacht, scheiße. Aber das ist gar nicht so. Die kommen wirklich mit einem zivilen Fahrzeug. Das Auto ist weiß. Gut, das Kennzeichen verrät es vielleicht, aber die Leute, die es nicht wissen, die wissen es halt nicht. Und die laufen auch nicht in weißen Kitteln oder so rum, sondern es ist wirklich ein neutrales Auto. Und mein ABW-Betreuer, wenn man das so sagen darf, der kommt ganz normal mit einer Jeans und einem T-Shirt. Und er sagt selber, wenn ich jetzt komme, dann ist es vielleicht so, als wenn ein Kumpel kommt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so. Ja, und es gibt halt wahnsinnig viel, was geboten wird. Auch, ich habe eine Putzfrau, wo ich dachte, Sarah, scheiße, ich habe eine Putzfrau. Was soll ich mit einer Putzfrau? Ja, aber wenn ich dann ehrlich zu mir selber bin, wo ich dann sage, ja, ich brauche sie dann auch teilweise, wenn ich in einer depressiven Phase stecke oder so. Mhm. Und ja, das fände ich irgendwie ganz cool, wenn man das irgendwie mal zusammenfassen würde, in die Kliniken geben würde und sagen würde, ey, das könnte euer Fahrplan sein. So kannst du dich aufstellen.
Mhm. Ja, es wird tatsächlich noch zu wenig gemacht. Also wir sind von der AWO tatsächlich auch immer noch oder immer schon dabei gewesen zu vernetzen. Also auch im Rahmen vom sozialpsychiatrischen Verbund, da sind wir auch mit drinne. Genau das zu tun. Also wie können wir diese Versorgungslücke oder dieses Gesamtpaket psychiatrische Versorgung, alle Anbieter da besser vernetzen und zusammenzubringen, weil das Ziel ist es ja letztendlich, Menschen gut zu unterstützen.
Wenn ihr Ergotherapie haben wollt oder wenn ihr sagt, Mensch, Ergotherapie ist genau das, was mir gefallen könnte oder was mir gut tun würde, sprecht einfach mit eurem Hausarzt, mit eurem Psychiater darüber, dass ihr eine Verordnung kriegt und schaut einfach mal bei euch um die Ecke, ob es da nicht direkt eine Ergotherapiepraxis gibt, wo ihr vielleicht kurzfristig, wie es in Walsrode ist, 1 bis 3 Monate, relativ kurzfristig einen Termin bekommt. Und Sarah, ich finde, das Coole ist halt bei der Ergotherapie, dass der Mensch als Ganzes gesehen wird. Weil wenn ich jetzt zum Psychiater gehe, der guckt natürlich nur, was ist denn da im Kopf los. Der guckt jetzt nicht unbedingt, wie ist das Empfinden. Der will natürlich irgendwo, dass es das medikamentös alles vernünftig eingestellt ist. Und das finde ich halt ganz cool bei der Ergotherapie oder auch beim ambulant betreuten Wohnen oder bei den APPs oder wo auch immer in der Tagesstätte, dass der Mensch halt als Ganzes gesehen wird. Ja, und wenn ich in die Ergotherapiepraxis komme und mir geht's richtig scheiße, dann sagt meine Ergotherapeutin auch, okay, dann beschäftigen wir uns heute mal mit dem, was ist denn da los? Warum geht's dir denn heute scheiße? Und das finde ich halt cool.
Also, gerne mehr Ergotherapeuten. Das ist tatsächlich immer wieder schwierig, neue Menschen zu bekommen, weil es einfach auch in der Ausbildung nicht bezahlt wird und irgendwie, wenn man nicht gerade Feuer und Flamme dafür ist, doch vielleicht nicht ganz so attraktiv dadurch ist. Aber auch da gibt es einen Wandel, hoffe ich, dass es anders wird.
Sarah, ich möchte mit dir noch zum Schluss über Ressourcenbildung sprechen. Das ist ein Thema, was ich gerade mit meiner Ergotherapeutin durcharbeite. Es ist vielleicht auch eine schöne Übung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht könnt ihr das auch zu Hause einfach mal ausprobieren. Bei mir ist es halt so, dass ich, das hört sich jetzt doof an, dass ich in den Tag lebe, aber gar nicht gucke, wo ist eigentlich meine Anspannung? mit dieser Ressourcengeschichte kann ich ja schon gucken, wie komme ich eigentlich ganz gut durch den Tag. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Das ist vielleicht noch so eine schöne Übung zum Abschluss, die halt jeder irgendwie vielleicht zu Hause machen kann oder auch, wenn er in der Natur unterwegs ist, Ressourcen checken. Was können wir da machen?
Genau, das ist ganz frisches Wissen aus meiner Fortbildung.
Als ob ich es gewusst hätte.
Und zwar geht es darum, innerhalb dieser Fortbildung, die haben ein eigenes Modell erstellt und die gehen davon aus, dass jeder Mensch einen eigenen Ressourcenbereich hat. Das ist so eine, man muss das jetzt beschreiben, ich male das ja sonst auf. Also eigentlich so ein Bereich zwischen quasi zwei Linien. Oben ist angespannt und unten ist super schlapp. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns mit unserer Stimmung. Wir können letztendlich immer wieder überprüfen, wo wir gerade sind, indem wir einfach da, wo wir sitzen oder stehen oder gehen, mal hinspüren, was für eine Stelle an unserem Körper nehmen wir eigentlich gerade wahr. Wenn wir da eine Stelle haben, die wir gut wahrnehmen, da spürt man dann mal kurz hin und überlegt sich dann auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist total schlecht, 10 ist super gut und alles dazwischen ist halt alles dazwischen. Und überlegt dann, wie intensiv nehme ich diese Stelle, auf die ich mich gerade konzentriere, wahr. Und versuche das auf dieser Skala einzuordnen. Wenn ich da mal gucke, reinspüre und sage zum Beispiel, okay, meine Fußunterseite, die spüre ich jetzt mit einer 7 auf dieser Skala. Dann heißt das erstmal für mich, okay, ich habe einen guten Kontakt von meinem Denken zu meinem Körper. Und dieser Kontakt ist letztendlich wichtig dafür, um Bedürfnisse zu erkennen, gut für sich sorgen zu können, sich konzentrieren zu können. Also alles, mit dem wir auch unsere Umwelt wahrnehmen, wird damit quasi abgebildet.
Das heißt, nehmen wir den Fuß, wenn ich den Fuß jetzt extrem spüre oder stark spüre, weil er vielleicht gerade kribbelt oder einfach stark zu spüren ist, dann bin ich gut mit mir vernetzt.
Genau, dann funktioniert quasi das Denken und das Fühlen im Einklang.
Okay.
Und wenn das gut funktioniert, kann ich natürlich auch merken, bin ich angespannt oder nicht.
Das heißt, umso höher ich komme, also 7 ist ja schon relativ hoch, das heißt, wenn ich bei 7 bin, bin ich nicht angespannt. Das heißt, ich bin eigentlich so normal unterwegs und von Anspannung ist nicht viel zu sehen.
Kann so oder so sein. Also erstmal heißt diese 7, wie gut nehme ich mich wahr?
Mhm.
Und dann kann man letztendlich schauen, okay, bei einer 7 denke ich, bin ich gut aufnahmefähig, ist ein guter Kontakt da. Kann ich in mich reinspüren, bin ich angespannt? Weil nur wenn ich in einem Bereich bin, wo ich mich wahrnehme, kann ich das überhaupt merken.
Das ist ja das Famose, dass man ja ganz schnell in diese Anspannung kommt, weil man, es ist ja diese witzige Treppe, man geht ja diese Treppe hoch und kommt dann ja irgendwann in die Hochanspannung. Aber mit diesem Ressourcencheck, wenn ich den jetzt alle 90 Minuten, sage ich mal, mache, dann sehe ich ja, wie entwickle ich mich. Bleibe ich jetzt auf der 7 stehen oder komme ich auf die 8 oder auf die 9 oder auf die 10? Oder ist es halt wirklich so, dass meine Ressourcen sinken und ich ganz, ganz schnell abstürze und vielleicht 90 Minuten später vielleicht bei 1 bin?
Genau.
Dass ich mich gar nicht mehr spüre.
Genau, und das ist dann der Punkt oder am besten schon vorher. Also man sollte sich dann selber so eine untere Grenze setzen. Die ist aber auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und wenn man an diese untere Grenze rankommt oder drunter ist, dann sollte man auf jeden Fall was für sich tun. Das heißt, im besten Fall hat man vielleicht eine Liste, wo Sachen draufstehen, die einen ablenken, wo Sachen draufstehen, die man angenehm findet, die einem Spaß machen. Und dann sucht man sich einfach aus dieser Liste was aus und macht das. Oder wenn man schon in der Ergotherapie war oder ist, kriegt man auch manchmal ganz tolle Übungen, die man dann einfach anwenden kann.
Das heißt, ich kann durch diese Übung, durch diesen Ressourcencheck, ich sag mal, das Ausrasten verhindern, weil ich mich ja stündlich oder alle 90 Minuten einmal checke und sehe, wie entwickle ich mich. Und kann dann halt auch verhindern, dass ich zu einer Überreaktion tendiere.
Genau, also diese Überreaktionen sind letztendlich oder befinden sich letztendlich außerhalb dieses Ressourcenbereiches. Und alles, was in dem Ressourcenbereich passiert, da kann man sich gut und schlecht fühlen. Das ist ganz normal, diese Schwankungen. Solange sie im Ressourcenbereich sind, kann ich da eingreifen, weil solange diese Stimmungsschwankungen von uns bemerkt werden, sind wir handlungsfähig. Wenn wir außerhalb des Ressourcenbereiches sind, können wir nicht mehr bestenken.
Quasi. Das heißt, ich dissoziiere da schon, wenn ich nicht mehr in diesem Bereich bin.
Genau. Mhm. Und in dieser Dissoziation gibt es letztendlich nur die Möglichkeit, so Instinktreaktionen abzuspielen. Das heißt Kampf, Flucht oder Erstarren. Mehr Optionen hat man nicht und Denken ist schon mal gar nicht möglich. Also die Verbindung zwischen dem Hirnstamm und dem Kleinhirn, also das der Teil des Gehirns, der diese automatischen Abläufe steuert, der unseren Herzschlag steuert, Atem und solche Geschichten, also der Urbaustein des Gehirns, zusammen mit unserem Zentrum, wo Gefühle entstehen, die sind dann aktiv und machen einfach ihre Reaktion und unser Denken, was in diesem Modell halt als auf die Großhirnrinde reduziert worden ist und Denkerin genannt worden ist, das ist abgeschnitten. Also da findet keine Kommunikation mehr statt und dementsprechend handeln wir nur noch, ohne denken zu können.
Also können wir jetzt den HörerInnen empfehlen, alle 60 oder 90 Minuten so einen Ressourcencheck zu machen. Ich setze mich einfach mal auf den Stuhl oder ich sitze auf der Wiese, wo auch immer. Spüre kurz in mich rein. Wo spüre ich mich? Ist es der Arm, der Fuß, vielleicht sogar der Kopf oder was auch immer? Und wie spüre ich mich da auf dieser Skala von 1 bis 10? Umso höher ich mich spüre, umso besser geht's mir. Und wenn ich merke, ich bin ganz, ganz tief unten, dann muss ich mich rausziehen und irgendwas machen, was mir gut tut.
Genau, wobei es, wenn es bei einer 10 ist, nicht unbedingt sein muss, dass es Ihnen gut geht.
Ja, weil ich dann natürlich auch wieder kurz davor bin, wieder rauszuschießen, nach oben hinweg.
Nee, die 10 sagt nur, dass Sie sich gut spüren.
Das hat also nichts damit zu sagen, wenn ich auf 10 bin, dass ich total locker gut drauf bin? Okay.
Also Sie können auch auf 10 sein und denken, stimmt, du, verdammt. du kannst auch auf 10 sein und trotzdem merken, okay, jetzt geht's mir aber scheiße oder ich bin müde oder traurig oder was auch immer. Das sagt letztendlich nur aus, wie stark spüre ich mich und meine Bedürfnisse.
Okay, also umso stärker ich mich spüre, kann ich meine Bedürfnisse besser arbeiten, als wenn ich mich gar nicht spüre.
Genau, wenn ich bei einer 1 bin und in einem Seminar sitze, merke ich nicht, ob ich auf Toilette muss, merke ich nicht, ob ich was trinken oder essen muss. Also da fängt es dann ja schon an.
Ja, richtig.
Ne? Also diese Grundbedürfnisse werden dann nicht mehr erfüllt und natürlich geht es uns dann in der Folge irgendwann schlecht.
Das heißt, es macht keinen Sinn, bei einer 1 zu streiten, dann lieber bei einer 10, weil ich dann eher Herr meiner Dinge bin.
Genau.
Gut. Also, wenn ich mich dann streite, dann spüre ich erst in mich rein und sage, okay, ich bin bei 7 bis 8, okay, das ist gut, wir können streiten. Und wenn ich feststelle, ich bin bei 1, dann sage ich, du, ich gehe lieber einmal kalt duschen.
Ja, vielleicht setzt man dann die untere Grenze noch ein bisschen höher an, um auf der sicheren Seite zu sein.
Okay. Also ihr seht, auch das ist Ergotherapie. Ich habe übrigens von meiner Ergotherapeutin eine Zeichnung bekommen und habe die meinem Psychiater vorgelegt. Und dann sagt er, wow, ihr Psychologe, der arbeitet ja verdammt gut mit Ihnen. Und da habe ich gesagt, ja, nee, das ist gar nicht mein Psychologe gewesen, das war meine Ergotherapeutin. Und dann sagte er, wow, das ist cool. Und das war natürlich auch ein großes Kompliment an meine Ergotherapeutin irgendwie. Ja, und ich finde dieses Modell halt gut und dieses Reinspüren, ich mache es wirklich. Ich habe zwar die Aufgabe bekommen, mir einen Wecker zu stellen. Der hat noch nicht geklingelt in der Zeit, wo wir hier sprechen. Aber das werde ich mir zu Herzen nehmen, also auf alle Fälle zu gucken, wie geht's mir. Und ja, das war nochmal ganz toll von dir, Sarah, dass du das nochmal mitgegeben hast für die Zuhörerinnen. Ich denke, das ist halt, ja, um einfach nochmal zu gucken, wie geht's mir einfach. Und ja, wenn ich in diesem Point of No Return bin, was du ja vorhin auch schon sagtest, dann schieße ich übers Ziel heraus und ich bin dann mehr oder weniger irgendwie fremdgesteuert. Und ja, das kann man natürlich mit diesem Ressourcencheck vielleicht so ein bisschen abwiegen, dass man sagt, okay, ich muss mich mal rausziehen,
Genau, also es schafft auf jeden Fall eine Vorsorgemöglichkeit. Es
genau.
ist nicht so, dass es dadurch absolut immer verhindert werden kann, weil es gibt ja auch Trigger, die solche Sachen einfach auslösen aus dem Nichts heraus. Ja, aber man kann vorsorgen.
Genau, aber wenn ich gut dastehe und weiß, okay, ich spüre mich, dann sind die Triggerpunkte ja nicht so stark. Also wenn ich eh schon ganz weit unten bin und werde dann getriggert, dann knalle ich ja natürlich schneller durch, als wenn ich in einem gesunden Level unterwegs bin und dann durchknalle.
Genau, also wenn man in der Mitte des Ressourcenreiches unterwegs ist, ist nach oben und unten natürlich mehr Luft.
Ich finde es total cool, Sarah, dass du so viel über die Ergotherapie gesagt hast und es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ja, ich bin gespannt, wenn wir uns irgendwie mal wiedersehen, was du vielleicht dann für eine Fortbildung machst.
Ja, erstmal bin ich damit beschäftigt. Das geht jetzt noch ein Jahr. Und damit bin ich fertig und dann kann ich mir was Neues überlegen.
Sehr schön. Jetzt musst du dir noch mal was überlegen und zwar ganz viele Antworten, weil ich stelle dir jetzt noch 10 Fragen.
Okay.
Du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du ändern?
Es ist auch so ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube, die soziale Ungerechtigkeit abschaffen.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre es und warum?
Ich glaube, ich würde gern mal Freud treffen, weil der einem immer über den Weg läuft, wenn man über Psychologie nachdenkt.
Du gibst vielen Menschen in der Ergotherapie Kraft und ermutigst die Menschen. Aber wie tankst du Kraft und Energie?
Oh, ich muss sagen, Ratschläge geben kann ich dann immer ganz gut. In der Umsetzung habe ich es bei mir manchmal auch. Aber Kraft und Energie füllt sich bei mir tatsächlich sofort auf, wenn ich am Meer bin.
Was ist das Verrückteste, das du je erlebt hast?
Da war ich auf dem Flohmarkt und irgendein fremder Mensch kam zu mir und erzählte mir, was für schöne Augen ich habe und fragte mich dann, ob ich die Mutter für seine Tochter sein möchte. Das war sehr verrückt.
Sehr krass. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
Mit Offenheit und Ehrlichkeit.
Gibt es etwas, wovon du schon ganz lange träumst?
Oh, ja, ein fertiges Psychologiestudium.
Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben?
Meine Mama.
Was ist deine größte Schwäche?
Dass ich manchmal viel drumherum rede und sehr gerne Recht habe.
Was bedeutet Liebe für dich?
Dass man so sein kann, wie man ist.
Wenn jetzt die kleine Sarah vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Mach alles so, wie du das für richtig hältst.
Sarah, ich sag ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei diesem sonnigen Wetter mit mir den Podcast zu machen. Das hat mir verdammt viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen, dass ihr vielleicht sagt, Mensch, Ergotherapie wäre vielleicht eine ganz coole Geschichte, das probiere ich mal aus. Ich beschäftige mich da mal mit. Ja, ich wünsche dir viel Glück mit deinem Studium, mit der Traumageschichte und ja, ganz, ganz viele tolle Klienten.
Ja, danke schön und auch danke für die Einladung. Vielleicht noch für alle, die keine Verordnung bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, anzufragen als Selbstzahler. Auch da gibt es Möglichkeiten, auch zum Beispiel zum Thema Burnout-Coaching, das als Selbstzahler quasi in Anspruch zu nehmen. Das sind dann sogenannte Igel-Leistungen. Jede Praxis hat da ihre eigenen.
Euch vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen sonnigen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sven Krawitz und macht's gut.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.